Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um das Thema autonome Fahren bzw. Robotaxis. Ist streng genommen nicht genau das gleiche, aber sind doch sehr artverwandte Themen. Ich habe vor rund 35 Jahren meinen Führerschein gemacht. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bei vielen Anlegern, nicht nur in meinem Alter, sondern vielleicht auch jünger, bei Älteren vielleicht noch eher, der Gedanke entsteht, so weit sind wir noch nicht, dass wir hier das Heft des Handelns abgeben und dass das Auto für uns dann die Entscheidung trifft, das wird doch noch ein bisschen dauern, vielleicht ist es doch ein bisschen viel Hype. Und dann fährt man über eine deutsche Autobahn, so wie ich gestern, und dir wird schlagartig klar, das wird auf jeden Fall kommen. Das wird auf jeden Fall kommen. Und es wird nicht mehr 15 Jahre dauern. Wahrscheinlich eher 5 bis 10 Jahre, aber wir werden einige Entwicklungen schon deutlich früher sehen und dementsprechend vielleicht auch als Anleger davon profitieren. Also, legen wir mal los. Wenn man über 50 ist, spätestens, da muss man wirklich aufpassen, nicht diesem Klischee eines alten weißen Mannes zu entsprechen. Und das ist mir gerade neulich wieder in einer Diskussion im Bekanntenkreis aufgefallen, wo es genau um dieses Thema ging. Um das Thema autonome Fahren. Da standen wir also hoffentlich im besten Alter und haben allesamt gesagt, so schnell geht das alles nicht. Das sieht man doch tagtäglich. Die Menschen wollen selber ihr Auto fahren. Und wisst ihr was, ich kann das ganz hervorragend verstehen. Ich bin ja richtig traurig für all diejenigen, die dieses Gefühl der Freiheit nicht empfinden werden. Und damit meine ich nicht das Gefühl der Freiheit, auf der Autobahn Gas geben zu können. Ich finde es vollkommen verrückt. Und ja, man muss sich auch mal, genau wie bei der Böller-Diskussion oder nahezu genau wie bei der Böller-Diskussion, als meine Frau sehr entwaffnend gesagt hat, als Jugendlicher hast du dich schon ein Jahr vorher drauf gefreut, dass hier wieder geballert werden kann. Du hast die Böller gebunkert. Wir haben das zelebriert. Und heute gehöre ich zu denen, man entwickelt sich halt weiter. Man könnte auch sagen, man wird älter, wo ich sage, was für ein Schwachsinn. Einfach verbieten diese Böllerei oder so viel Flexibilität sollte möglich sein in bestimmten Gebieten, was weiß ich, auf Sportplätzen, wo dann diejenigen, die hier böllern, auch das anschließend wieder wegmachen können, vielleicht auch erlauben. Ja, das, wenn man das will, dann soll man das machen, aber es sollen keine anderen gefährdet werden. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit dem Geschwindigkeitslimit auf der Autobahn. Wir haben das noch nicht, weil irgendeine Lobby sagt, das wird nicht. Es gibt zig Studien, die klar belegen, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht. Ganz davon abgesehen, dass man kaum noch irgendwo unlimitiert fahren kann. Ich weiß, da ärgern sich jetzt einige und sagen, aber wir brauchen ja nicht noch ein Verbot und noch ein Verbot. Nee. Aber es gibt auch Regeln und Verbote, die machen ja Sinn. Und ein Geschwindigkeitslimit macht Sinn. So. Und wie komme ich jetzt auf das Thema Robotaxis? Ich möchte nicht, dass wir da stehen, und das ist eben das Gefühl, was ich hatte, wie damals bei den Pferdekutschen. Also man gesagt hat, die Leute setzen sich doch nicht in ein Auto. Da sind permanent Explosionen. Die willst du da 2 Meter von dir entfernt unter der Motorhaube haben? Guck doch mal, was hier alles passiert ist. So gestehen. Bevor dann die Pferdekutschen so langsam sich aus dem Straßenverkehr verabschiedet haben und die Automobile mit der Explosion unter der Motorhaube eindeutig ihren Siegeszug antraten. Und wenn man heute über eine Autobahn fährt, dann wird dir, finde ich, schlagartig klar, natürlich macht das Sinn, weil eine Maschine es besser kann. Und wenn die Daten überzeugend sind, dann lässt sich auch der Mensch überzeugen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, es ist eine Frage der Zeit, bis wir diese, in Anführungszeichen, Freiheit aufgeben. Ich möchte an der Stelle noch kurz sagen, ich weiß, 3 Minuten und so richtig bin ich immer noch nicht beim Thema. Ich habe nie wieder so eine Freiheit, zumindest mal hinsichtlich der Fortbewegung empfunden, nicht beim Auto. Das war auch schon grandios, der erste Tag mit Führerschein. Aber als ich meinen Rollerführerschein gemacht habe, natürlich habe ich meinen Kindern das später verboten. Heute sagt man eindringlich, habe ich sie überzeugt und motiviert, es nicht zu machen. Weil ein Roller natürlich viel mehr Gefahren mit sich bringt. Aber ich sag's euch, das Gefühl, mit dem Roller durch die Gegend fahren zu dürfen. Erst war es für 2 Wochen eine MTX, die habe ich leider geschrottet. Ja, die Pleuelstange ist zerfetzt und ja, ich hatte jetzt nicht das Geld, um das Ganze wieder neu aufzubauen. Kein Klagen, einfach nur eine Feststellung, dass ein Roller sehr viel robuster ist. Da muss man eigentlich nichts machen, außer dem Bremszug und manchmal den Kupplungsding. Die reißen hin und wieder, das war es auch schon. Und dieses Gefühl, mit dem Roller durch die Gegend zu fahren, ich kann es kaum noch beschreiben. Es war ein Gefühl der Freiheit, großartig. Hat auch entschädigt für die Abflüge, die ich gemacht habe mit diesem Gefährt, bei dem es reines Glück ist, dass ich anschließend noch gehen konnte. So, und mit all dem Wissen sage ich heute, wir müssen uns vorstellen, wie wir per App ein Auto rufen. Das Auto hält vor der Haustür. Es bringt uns ans Ziel, günstiger als ein Taxi, bequemer als die U-Bahn, kaum nennenswerte Kosten im Vergleich zu einem eigenen Auto. Und genau das passiert in San Francisco, in Phoenix, in Austin. Über 150.000 Menschen nutzen dort wöchentlich Waymo-Robo-Taxis. Und das ist natürlich ein großes Thema. Deswegen werde ich morgen im YouTube-Kanal nochmal etwas eingehen, da auf die Aktien eingehen. Ist ja so. Also das hier ist zwar mein Wohlfühlort, gebe ich offen zu, wahrscheinlich, wenn ich mit Podcast keinen Cent verdiene, aber ja, auf YouTube darfst du nicht zu viel Deep Dive und nicht zu viel von deinen persönlichen Freiheiten sprechen. Also an dieser Stelle mal vielen, vielen Dank an all diejenigen, die hier regelmäßig reinhören und auch diese kleinen Ausflüge schätzen und mir das manchmal auch noch mitteilen. Vielen Dank dafür. Wo stehen wir heute? Ganz klar, Waymo ist der unangefochtene Technologieführer. Es gibt einen einzigen, der das anders sieht. Mindestens. Und seine Jünger. Aber über Tesla sprechen wir gleich noch. 20 Millionen autonome Meilen hat Waymo zurückgelegt. Mittlerweile dürfen es noch ein bisschen mehr sein. Das sind die Daten drittes, viertes Quartal letztes Jahr. Das sind mehr als alle Konkurrenten zusammen. In den genannten Städten fahren über 700 Robotaxis im kommerziellen Betrieb, 150.000 Fahrten pro Woche, Tendenz momentan exponentiell steigend. Und was man eben sagen muss, diese Technologie, die funktioniert heute. Sie funktioniert, ansonsten würden die da nicht fahren, nicht in 5 Jahren. Es wäre möglich, heute einen viel, viel höheren Marktanteil zu haben. Und das Entscheidende dabei ist, das uns ja immer angezeigt wird. Und ich glaube, das ist das große Missverständnis. Und deswegen habe ich auch darauf hingewiesen, dass wenn man länger über eine Autobahn fährt, wenn man die Zeit hat, darüber nachzudenken, dass es einem sofort klar wird, dass natürlich in so einer Statistik, guck mal, hier hat ein Tesla gebrannt, guck mal, hier ist Waymo irgendwo gegengefahren. Denn es gilt auch für Tesla. Es wird ja nirgendwo festgehalten, die Anzahl der Unfälle, die vermieden wurden, dadurch, dass kein Mensch am Steuer saß. Wir sagen nur, oh Gott, wir sitzen da in diesem Todesboliden und der fährt dann mit uns und wir können nichts dagegen machen. So wie in dem Film von Quentin Tarantino mit Kurt Russell. So, du sitzt also als Beifahrer da, oh nein, und jetzt, das war's und ich muss dabei zugucken. Ganz ehrlich, das ist in einer Bahn so, das ist auch in einem Flugzeug so, nur da haben wir uns schon dran gewöhnt. Warum steigen wir trotzdem ein? Weil wir sagen, naja, das Unfallrisiko besteht und ich kann auch mich gar nicht dagegen wehren, aber das Unfallrisiko ist viel niedriger. Und das ist exakt das Gleiche, außer dass wir zugucken können, ein bisschen näher dran sitzen in einem Auto. Wir sprechen von einer Unfallrate derzeit, die liegt bei 0,41 Vorfällen pro Millionen Meilen. Das ist 85% niedriger als bei menschlichen Fahrern. Und das ist kein Pilotprojekt mehr, das ist ein funktionierendes Geschäftsmodell. In China fährt Baidu Apollo mit über 500 Robotaxis. In Beijing, Shanghai, Wuhan, ja, ist auch noch für andere Dinge als nur für Viren bekannt. In China gibt es, ja, wenn man so will, Robotaxi-Zonen, das sind also komplette Stadtviertel, in denen autonome Fahrzeuge bevorzugt werden. Das ist auch einer der Gründe, warum man annimmt, dass es in China sich noch schneller entwickelt, einfach, ach, sollen wir es jetzt technikfreundlicher nennen, als im Westen, kann man ja noch nicht mal sagen, aber dass es ziemlich sicher erst in China stattfindet und wahrscheinlich auch in Singapur, Korea, ebenfalls alles ziemlich technologiefreundlich, in Japan nehme ich an, dann in einigen großen Städten der USA, dann in technologisch weniger fortschrittlichen Ländern des südamerikanischen und afrikanischen Kontinents, bevor wir dann sagen, naja, vielleicht sollten wir darüber auch mal nachdenken. Da sind wir uns schon einig. Geschenkt, heute geht es ja um die Anlage, nicht um Politik-Bashing. Wir werden geradezu prädestiniert, weil wir natürlich insbesondere, ich lasse es, sonst ist der Ausflug wieder zu lang, warum wir hier Chancen liegen lassen. Ist, wie es ist. Wir schauen uns die realistischen Zahlen an. Es wird nicht morgen passieren, es wird auch nicht nächstes Jahr passieren. Wahrscheinlich, und das sind jetzt natürlich offizielle Daten, auf die ich mich hier verlassen muss, bis 2027 in etwa weniger als 1% Marktanteil. Das heißt also, Robotaxis bleiben auf 10 bis 15 US-Städte, einige chinesische Metropolen und die eben genannten beschränkt. Der Impact, der Einfluss auf die traditionelle Mobility, also das betrifft dann Autovermietung, das trifft Taxis, Ride-Hailing, ist also statistisch noch sehr überschaubar. Dann allerdings wird sich die Penetration aufgrund der Datensätze, die ja dann viel mehr verfügbar sind, und dann wird auch offensichtlich, was alles eben nicht passiert und wie viel besser der Verkehr damit laufen kann, wird das wahrscheinlich deutlich steigen, die Nutzung in den Jahren 2028 bis 2030. Dann wird erwartet eine Penetration von 2 bis 5%. Das würde also bedeuten, Robotaxis expandieren in 50 bis 100 Städte in den USA, in China, vereinzelt auch in Europa. Und das ist eben dann messbare Substitution. Durch die urbanen, wie nennen wir sie, Kurzmieten. Und also genau das, was man auch mit Taxen macht. Das wird im Übrigen ja, ich glaube, dass das Taxi-Business dadurch erstmal beginnen wird, spürbar zu schrumpfen, so wie wir es in diesen Städten schon sehen. 2030 bis 35, und ab da wird es dann unsicherer, weil einfach, es kann sehr viel schneller gehen, es kann sehr viel langsamer gehen. Das sind dann immer Prognosen. 15 bis 25% Penetration, und dann ist der Inflection Point klar erreicht. Das heißt also, Robotaxis werden dann insbesondere in den Großstädten, in den urbanen Gegenden vermutlich die bevorzugten Standardverkehrsvehikel, Verkehrsmittel. Was im Übrigen auch daran liegt, dass natürlich dieser Gedanke der Unsicherheit, der hier mitschwingt, bei langsameren Stadtfahrten ein anderer ist, als wenn die Dinger, was sie wahrscheinlich auch sicherer könnten, man stelle sich das in der perfekten Version vor, technisch ist es ja gar kein Problem, solche Autos 250 km/h fahren zu lassen. Irgendwo gibt es wahrscheinlich Grenzen. Einfach auch deshalb, weil dann der Verkehr, und das ist natürlich nochmal was anderes als das, was wir in irgendwelchen Zukunftsfilmen sehen, die können miteinander agieren, und wenn sie zuverlässig miteinander agieren, dann ist der Geschwindigkeit auch im Individualverkehr natürlich kaum noch eine Grenze gesetzt. Ich nehme mal an, das dauert noch etwas länger. Vielleicht geht es aber auch deutlich schneller, Stichwort AI. Alles darüber hinaus, wenn wir erstmal an dem Punkt sind, ehrlicherweise, wenn wir die 5 bis 10% überschreiten, dann wird offensichtlich, wie vorteilhaft die Technologie ist. Und an der Stelle, wenn ich das so sage, ganz egal, ob jetzt erfolgreicher Taxiunternehmer oder wie auch immer, schreibt mir auch in diesem Jahr wieder, wenn ihr Gegenrede äußern möchtet oder Fragen habt oder was auch immer. Die Kosten, darum geht es am Ende, um die Ökonomie. Ein menschlicher Uber-Fahrer, ja, das ist natürlich schon ein bisschen billiger als jemand, der sein Auto selbst gekauft hat und dann selbst versichert und selbst fährt und so weiter. Ein Uber-Fahrer in San Francisco, Durchschnittspreis pro Meile 2,50 bis 3 Dollar. Davon geht etwa die Hälfte, ich glaube ein Tick mehr, an den Fahrer. Und Ubers Take-Rate ist 25 bis 30%. Das bedeutet also, die Kosten für den Nutzer sind die 2,50 bis 3 Dollar. Ein Waymo-Robotaxi hat Kosten von rund 2 Dollar, 1,80 bis 2,20. Warum? Weil der Fahrer als Kostenfaktor komplett entfällt. Die Waymo-Marge beträgt dadurch 40-50% statt 25-30% bei Uber. Das alles ist ohne Skalierung der Fahrzeuge, die noch verhältnismäßig teuer sind. Wir haben die Sensorkosten, die sinken, sind aktuell bei rund $100.000. Ja, das ist das, womit sich die Waymos orientieren. Wenn das in der Menge skaliert wird, wir also über Hunderttausende von Fahrzeugen sprechen, dann sinken diese Kosten auf unter 30, eventuell auf unter $20.000. Die Softwareentwicklung, ja, sind fixe Kosten, letztlich auf eine immer größer werdende Flotte verteilt. Wenn man es jetzt noch mit reinrechnen würde, und das ist manchmal, geschieht das auch fehlerhaft, dann sind die Dinger natürlich wahnsinnig teuer. Ja, hier sind ja Hunderte von Millionen, wenn nicht mehr, an Entwicklung reingeflossen. Und wenn man dann sagt, man verteilt das auf 500 Fahrzeuge, dann wären sie natürlich brutal teuer. Das passiert manchmal, wenn man Dinge schlecht dastehen lassen will, dass man Entwicklungskosten einfach nicht skaliert. Egal, so ist es nun mal. Die Wartung und Energie, wir sprechen ja über Elektroautos, zentralisierte Wartung liegt bei 0,08 bis 0,1 Cent Dollar pro Meile. Das heißt also, wir nehmen jetzt mal die Projektionszahlen für 2030. Dann hätten wir Robotaxikosten von 40 Cent bis 60 Cent pro Meile. Das ist günstiger als heute die reinen Treibstoffkosten eines privaten Autos. Ja, ich glaube, die Rechnung brauche ich fast nicht machen, weil die meisten, die hier zuhören, werden ein privates Auto haben. Ja, eine Anschaffung, 3 Jahre Nutzung, Abschreibung, je nachdem, sagen wir 15.000 Euro, 10.000 Euro, 20.000 Euro, natürlich davon ab, was das Auto kostet. Dann haben wir für 12.000 Kilometer Benzin, 2.400 bis sowieso Euro, Versicherung 1.200 Euro, Wartung beim Neuwagen 800 Euro, Parkplätze, Innenstadt, ja, das kommt sehr drauf an. Bei mir würde ich dann sagen, ich stelle mich als Elektro, da ich ja Hybrid habe, allein darüber habe ich wahrscheinlich den zusätzlichen Preis schon wieder drin, weil ich mich einfach überall hinstellen kann. Ich hoffe, das ist noch so. Ansonsten parke ich dauernd verboten. Aber wenn du in, ich will jetzt gar nicht von New York sprechen, aber, und das alle vom Land wundert, dass immer, wenn man sagt, ja, Parkplätze pro Jahr ungefähr 2.000 Euro, ist nicht unrealistisch. Anyway, irgendwas, 20.000 bis 25.000 Euro über 3 Jahre. So. Bei einer Robotaxi-Flatrate, die kostet, das sind Projektionen, 350 Euro im Monat, vielleicht 400 Euro im Monat. Oder man muss 12 Mal im Jahr zum Airport für 600 Euro. Aber es wird sofort klar, die Kosten sind deutlich günstiger. Und dabei ist hier nichts schön gerechnet. Und das ignoriert dann sämtliche Opportunitätskosten. Also nicht die Zeit, die man für Versicherungsabwicklung nach Unfällen braucht, die Zeit in der Werkstatt. McKinsey schätzt, dass urbane Autobesitzer durchschnittlich 120 Stunden pro Jahr mit autobezogenen Aufgaben verschwenden. Bei einem Stundenlohn, zumindest für einen Unternehmer, wäre es sinnvoll, das zu rechnen, von 30 Euro wären das 3.600 versteckte Kosten. Und die meisten Selbstständigen haben wahrscheinlich höhere Stundenlöhne. Ich sage auch, bei ganz vielen findet das ja völlig freiwillig statt und deswegen sollte man keinen Stundenlohn anrechnen. Also wer jedes Wochenende, anders als ich, und das ist natürlich Verkehr... Mist, der Leasinggeber sollte mich jetzt nicht hören, wenn ich sage, also immer wenn meine Reifen gewechselt werden, dann wird mein Auto auch gewaschen. Vor Ort in der Werkstatt. Ansonsten so einmal alle, oute ich mich jetzt eigentlich mit irgendwas, wenn ich sage, alle 4 bis 6 Wochen so, ja, häufiger ist es auf keinen Fall. Aber wenn jemand sagt, ich mag mein Auto, wenn es glänzt und er macht das jedes Wochenende, dann ist das für mich natürlich vollkommen fein, aber das ist nicht die, das sind ja dann keine Opportunitätskosten, sondern das ist ja dann Spaß an der Freude. So. Vermutlich werden wir hier ein The Winner Takes Most Szenario sehen. Warum? Weil es unwahrscheinlich ist, dass der Robotaxi-Markt so fragmentiert wird wie der, in dem sich jetzt traditionelle Autohersteller tummeln und im Wettbewerb miteinander stehen. Network Effects. Je mehr Robotaxis in einer Stadt fahren, desto kürzer die Wartezeit. In San Francisco hat heute, war es deutlich weniger, als ich es erwartet hätte, Waymo eine durchschnittliche Wartezeit von 3 bis 5 Minuten. Cruise, erinnert sich noch jemand an die? Wollen übrigens wieder starten, glaube ich, in diesem Jahr. Oder sind schon gestartet, weiß ich nicht genau. Waren mal da, hatten eine durchschnittliche Wartezeit über 12 Minuten, was dazu geführt hat, dass Waymo innerhalb kürzester Zeit Cruise komplett outperformed hat. Wodurch Waymo dann wieder viel mehr Daten sammeln kann, die Software verbessern kann, mehr Kunden anzieht, dieser klassische Flywheel-Effekt. Jede Stadt wird nur begrenzte autonome Fahrlizenzen vergeben und es wird wahrscheinlich teuer werden, wenn man weiterhin in seinem Fahrzeug alleine fahren möchte. Und das finde ich sinnvoll. So wie ich heute im Übrigen auch schon in ganz, ganz vielen Bereichen des Verkehrs sage, ganz egal, ob wir über gerechte Kosten beim Fliegen sprechen, wann immer es um autonom, und ich meine hier private Fliegerei, muss ich dazu sagen, wann immer es darum geht, ich will das alleine in meinem Gefährt, egal ob wir über Klima sprechen, egal ob wir über die Nutzung von Infrastruktur sprechen, nach meinem Dafürhalten sollte das möglich sein, aber nach dem Verursacherprinzip sollten die Kosten entsprechend sein. Und das ist heute weder in einem Privatflieger so, noch wenn wir sagen, wir haben die Möglichkeit, in der Innenstadt ohne Zeitverlust öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, was meine Frau und ich in Großstädten vorsätzlich machen, weil man viel mehr sieht von Land und Leuten. Was wir aber auch an Orten, so wie jetzt zum Beispiel als wir in Thailand waren, praktisch nie gemacht haben, weil es nicht schneller war. Dann haben wir den individuellen Verkehr genutzt und auch bezahlt, selbstverständlich. Und darum geht's. All das soll weiterhin möglich sein, aber die Kosten sollten dementsprechend dann auch steigen, entsprechend der Nutzung der Infrastruktur beziehungsweise des CO2-Verbrauchs. So, wenn also eine Stadt autonome Fahrlizenzen vergibt, dann wird sie das sowohl den Individualfahrern ermöglichen, aber insbesondere denjenigen, die große Flotten aufbauen und aufgebaut haben. Und je schneller man das schafft, der Effekt der Erste zu sein, der das in großen Stückzahlen schafft, der ist meines Erachtens ein wichtiger. Die Follower werden dann eine ganze Zeit brauchen, um hier aufzuholen. Ein Robotaxi kostet derzeit in der Anschaffung 150.000 bis 250.000 Dollar. Das ist im Wesentlichen gegenüber dem Gefährt. Die sind einfach die Sensoren, die so teuer sind. Bei einer Flotte, wir nehmen jetzt einfach mal an, von 50.000 Fahrzeugen würden wir also über 7,5 bis 12,5 Milliarden CapEx sprechen. Und das wiederum können natürlich auch nur große Unternehmen schaffen. Und dementsprechend sieht es derzeit, ich werde mich gerne korrigieren, wenn es soweit ist, eher danach aus, dass wir 2 bis 3 große Winner haben werden. Und wahrscheinlich stand jetzt, alle anderen müssten enorm schnell aufholen, wären das Waymo, wahrscheinlich ein chinesischer Anbieter, Baidu und Tesla. Tesla ist natürlich eine Spekulation für sich. Stand jetzt, das weiß jeder, hat Tesla, also Tesla wird vermutlich seine Technologie nicht ändern. Waymo nutzt LiDAR. Das sind Lasersensoren, die ein 3D-Drehbild der Umgebung mit absoluter Präzision erstellen. Und Tesla verlässt sich auf Kameras. Und das Argument von Elon Musk, welches nachvollziehbar ist, insbesondere wenn wir über Wetterbedingungen sprechen, Menschen fahren mit Augen, also brauchen wir auch kein LiDAR, ja, sondern wir brauchen im Prinzip bessere Augen. Und wir, ohne jetzt irgendwie diese Tesla-Diskussion aufzumachen, wir haben schon gelernt, die Menschen fahren mit etwa 1,2 Unfällen pro Million Kilometer, Meilen. Dass der deutsche Mann als Durchschnittsfahrer denkt, die anderen machen ja Unfälle, ich nicht, das ist dann auch ein Problem der Vergangenheit. Waymo, wie gesagt, schafft ein Drittel, also 0,41, Tendenz sich verbessern, was bei einem Menschen aufgrund der langsamen Evolution einfach nicht zu erwarten ist. Wir werden besser und erfahren. Wir sind natürlich äußerst, das ist die große Gefahr und das würde ja schon die wahrscheinlich die Statistik verbessern, wenn ein junger Mann mit 18 hält sich für den besten Fahrer, ist aber mit Abstand der schlechteste Fahrer und nach oben hin raus, wahrscheinlich bald wird es bei mir auch beginnen, werden die Reaktionen auch wieder schlechter. Anyway, Waymo schafft jetzt 0,41 Tendenz fallend. Teslas FSD Beta, also wenn wir die neueste Version nehmen, liegt bei geschätzten 0,8 bis 1. Das heißt also, auch Tesla mit seiner Technologie ist bereits besser als der Mensch, aber momentan schlechter als Waymo. Was die ganze Lage ein bisschen schwieriger macht, ist, dass die Daten von Tesla nicht so gut verfügbar sind wie die von Waymo, weil die Firma selber keine, zumindest keine unabhängigen, verifizierten Safety-Metriken, Sicherheitsmetriken veröffentlicht. Und das ist ein Nachteil, weil ich glaube, Elon Musk unterschätzt, dass jeder, der sagt, okay, wir machen das jetzt, egal ob es ein Stadtrat ist, ein lokaler Politiker, ein Minister, ein Senator, ein Kanzler, was auch immer, du übernimmst ja quasi die Verantwortung. Und dann willst du nicht auf Basis von Aussagen handeln, sondern auf Basis von Daten. Und deswegen hat Waymo ja auch jede einzelne Stadt, in der sie sind, separat, sagen wir mal, überzeugt. Das heißt, diese tausenden Stunden von Testfahrt, denen geht ja vorher die Meetings in den USA mit den City Councils. Du musst deine Safety Reports teilweise in Echtzeit übertragen. Und Tesla müsste das natürlich auch tun, egal wie gut die politischen Verbindungen sind. Dieser Funken Hoffnung bleibt mir. Aber willst du das machen für 300.000 Fahrzeuge gleichzeitig? Kalifornien, ja, keine Tesla-Freunde, hat gesagt, wir können mit FSD-Zulassung derzeit kein fahrerloses Fahrzeug betreiben. Deswegen muss ja jeder Tesla-Fahrer nach wie vor die Hände am Lenkrad behalten, damit er eben eingreifen kann. Wenn ein Waymo einen Unfall baut, dann haftet Alphabet. Wenn ein Tesla im Tesla-Network einen Unfall baut, wer haftet dann? Der Besitzer? Tesla? Und das ist eben juristisch ungeklärt. Versicherungen weigern sich natürlich bisher, autonome Privatfahrzeuge im kommerziellen Betrieb zu versichern. Genau das ist aber das, was die große Tesla-Story ist. Denn Elon Musk hat ja schon, ja, für 2020 hat er gesagt, 1 Million Robotaxis. Dann waren es 2022, dann 2024, jetzt sind es 2026. Das heißt, er hinkt seinen Timelines hinterher und ich glaube in dem Fall auch aufgrund von verkehrten Entscheidungen. Aber, so, und jetzt mache ich keinen Cliffhanger, weil ich normalerweise ja, es geht mir nicht darum, dass man sich noch ein Video anschaut, um hier die Antworten zu bekommen. Ihr kriegt auch weiterhin im Jahr 2026 immer mein Fazit. Aber ich kürze es aus zeitlichen Gründen mal ab. Es ist ja nun mal auch ein Riesenthema, auf das wir hier gestoßen sind oder ich uns hier gerade stoße. Also, wenn Tesla, und das ist das, was natürlich auch die Kunst von Elon Musk ist, immer wieder dieses Wenn-Dann-Szenario aufzubauen und den Markt davon zu überzeugen, zumindest ausreichend Anleger, dass er es diesmal schafft, dann kann ich, und das werde ich morgen im Video noch etwas ausführlicher zeigen, dann ist Tesla easy $800 wert oder deutlich mehr. Ist das die wahrscheinlichste Variante? Derzeit nicht. Wobei man auch sagen muss, es geht hier nicht darum, was ich für wahrscheinlich erachte, sondern nochmal, damit Tesla diese Bewegung vollziehen kann am Markt, geht es ja um die Erwartungshaltung, ob sie es schaffen können oder nicht. Und da ist die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens höher. So, Alphabet, Waymo besprechen wir auch noch. Kann aber jetzt schon mal vorher sagen, selbst wenn Waymo komplett durch die Decke geht, ist Alphabet zu kaufen vielleicht keine verkehrte Entscheidung. Nur wir sprechen vermutlich, selbst wenn im besten Fall ist, sprechen wir zumindest in den nächsten 2-3 Jahren von einem zusätzlichen Ergebnisbeitrag, der deutlich unter 10% liegt. Deutlich unter 10%. Nichtsdestotrotz, natürlich ein spannendes Thema. So, ich weiß, ich muss ein bisschen unfertigen Cut hier machen, aber ja, die 30-Minuten-Marke behalte ich auch hier im Podcast im Auge, versprochen. Wir hören uns wieder spätestens am Samstag. Bis dahin. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.